Auenland FM.
Einen wunder. Schönen guten Abend, liebe Maria.
Okay, ich bin überfordert. Einen wunderschönen guten Abend, Tobias.
Waren dir das ein paar viele Wunder zu viele?
Ja, also was ist bei euch passiert, dass es so viel, dass es so Wunder ist?
Ja, es ist ein Wunder, dass Melko fliegen konnte. Und da dachte ich mir so, wenn das doch schon so eine besondere Situation war und das mit den ganzen Bäumen, das war alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, dann dachte ich mir welch Wunder, dass ich bei diesem Kapitel nicht komplett durchgedreht bin.
Okay. Das kann ja spaßig werden.
Ja. Nein, Sonne scheint. Ich war beim Masseur, der hat mich mal wieder richtig durchgeknetet. Mhm. Ich sehe das Ziel meiner Fastenzeit zum Greifen nah. Dementsprechend gibt's bei mir heute auch wieder nur ein klassisches Wasser.
Ach ja.
Und wie sieht's denn bei dir so aus?
Ich muss sagen, Melkos Versuche, den Podcast zu verhindern, werden immer abstruser. Also Tobias, hüte dich vor Autos in der Zukunft.
Gut, ich mache nur noch Homeoffice.
Ja, bitte, also Haus nicht verlassen. Die Geschichte kurz zu erzählen. Ich wurde letzte Woche von einem Auto angefahren. Weshalb diese Folge vielleicht auch ein wenig improvisierter ist als sonst. Mal schauen, ob ihr das merken werdet. Aber es wird immer abstruser. Es ist wirklich unerhört, was Melko tun darf in diesem Land.
Aber hoffentlich haben wir dann das Thema Melko auch irgendwann hinter uns gelassen.
Ja, ich meine, eigentlich wird er ja irgendwann mal wieder eingesperrt. Das heißt, es ist noch ein bisschen hin. Aber
so lange müssen wir
ungefähr
vorsichtig
drei
sein.
Jahren. Genau. 3 Jahre lang nur Homeoffice.
Alles klar, keine Tolkien-Tage für mich, ich verstehe. Für dich dann aber auch nicht, ne?
Das mache ich aus Homeoffice. Ich stelle einfach einen Bildschirm auf und kommentiere die Leute von zu Hause aus.
Genau, ich weiß nicht, ob du die Folge von, ob du The Big Bang geschaut hast. Da gibt es ja die Folge mit Sheldon Cooper, der einen Roboter baut mit einem Tablet, das dann sein Gesicht darstellt. Und er steuert das dann halt im Prinzip von seinem Bett aus, weil alles außerhalb dem Haus ist ihm zu gefährlich. Und so stelle ich mir das vor.
Das sollten wir auch in Erwägung ziehen, ja? Wenn der Podcast weitergehen soll.
Ja. Hast du denn einen leckeren Tee?
Ich habe einen wunderbar leckeren Tee. Und da ist auch passend Wurzelwunder.
Oh.
Und der enthält 52% Ingwer, 28% Galgantwurzel, was auch immer das ist, 16% Süßholz und Kurkuma.
Bei Kurkuma habe ich neulich erst gelernt, um die Wirkung zu extrahieren aus dem Kurkuma, muss man den mit Pfeffer einnehmen.
Okay, das mache ich jetzt mal nicht.
Ja, die Pflanze sieht auf jeden Fall interessant aus und die Wurzel sieht ein bisschen aus wie Ingwer auf den ersten Blick.
Ja, ich weiß, das ist, es sieht
also
aus wie Ingwer.
Also von Galgant, nicht von Ingwer oder vom Kurkuma.
Ach so, Kurkuma. Von Galgant. Von Kurkuma sieht doch auch aus wie Ingwer. Echter Galgant. Ah ja, auch ja, nur eine andere Wurzel. Ja gut, das heißt auch Wurzelwunder, man hätte aufkommen können. Dreierlei Wurzel.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ob dem Kapitel, es ist auch so, dass wir noch keinen Titel vorab haben.
Oh ja, bisschen Titel finden.
Und ich würde sagen, wir haben einiges an Feedback bekommen. Lass uns mal damit starten. Und da das erste direkt wieder mit Aussprachen zu tun hat, überlasse ich das dir und dann kommen wir im Wechsel, dann mache ich den nächsten und so weiter.
Okay, also es geht gleich gut los. Eine Person namens Onir, glaube ich, hat uns auf Discord geschrieben. Huhu, ich bin mal wieder ein Fan davon, wie Tolkien das Finnische verwurstet. Kui war trocken, meni ging enen damals zuvor aus kui wie meni, also das Trockene ging, mit Abwandlung durch das I, wurde ein Silmarillion zu kui vienen, das damals Trockene, das I ist geblieben. Finde spannend, wie nah er trotzdem hier bei Originalwörtern bleibt. Keep up the good work und bis zur nächsten Folge, Mirko.
Sehr schön. Jemand, der dem Finnischen mächtig ist, da kann ich mich zumindest nicht mehr anschließen.
Ich möchte noch ganz kurz einfach das so anmerken. Also Tolkien war auf jeden Fall von Finnisch inspiriert, da steht keine Frage, kein Zweifel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Herleitung hier wirklich, ob die tatsächlich Tolkiens Gedankengang entspricht. Vor allem Quivien, das damals Trockene, also ein See ist ja selten trocken. Ich verstehe nicht ganz, welchen Zweck die Bedeutung da hat. Aber es kann natürlich sein, dass sich an den einzelnen Wörtern orientiert hat, ohne die Bedeutung zu übernehmen.
Stimmt. Aber vielleicht weiß Mirko da ja mehr und kann dann in den Discord unter dtg.chat einfach nochmal was reinschreiben. Ebenfalls im Discord geschrieben hatte Rigund: Ich habe eure Folge erst halb durch, aber freue mich, dass der Wal die ihm gebührende Anerkennung bekommen hat. Siehst du?
Der Wal!
Der Wal! Über die Tempiwechsel gerate ich auch immer wieder ins Stocken. In Lost Tales Buch 2 gibt es im Gondolin-Kapitel eine Anmerkung von Christopher Nummer 33 dazu. Zitat: Dies würde unter anderem auch deswegen neu geschrieben, um es in die Vergangenheitsform zu bringen. Auslassung: Ich glaube, dass mein Vater die Absicht hatte, den Anteil des historischen Präsens im Text zu reduzieren. Er hat dies freilich nur ansatzweise getan.
Und wir müssen jetzt darunter leiden.
Ja.
Also anscheinend eine Jugendsünde Tolkiens, das historische Präsens.
Ja.
Okay, dann als nächstes hat uns Feedback von Katrin erreicht per E-Mail. Schreibt: Liebe Maria, lieber Tobias, zum Anfang erstmal ein großes Lob für den Folgentitel der letzten Folge. Sehr cool und sehr passend. Ich nehme an, alle haben die drei Fragezeichen-Anspielung.
Ja, ich glaube auch.
Verstanden? Es war zu gut, das nicht zu tun. Ich finde es witzig, dass du, Tobias, beim Wahlerwahl gleich an so weitreichende Konsequenzen denkst. Ich neige doch dazu eher nicht. Finde solche Gedankenspiele aber trotzdem interessant. Auch wenn man beim Buch der verschollenen Geschichte vielleicht etwas weniger kritisch denken muss, da es ja immer noch ein Frühwerk ist und auch das Silmarillion immer noch Dinge enthält, die nicht in Gänze zusammenpassen, obwohl die Version wesentlich später entstanden ist. Buch der verschollenen Geschichte, also BDFG, ist die Abkürzung für Buch der verschollenen Geschichte. Das hat Maria richtig beschrieben. Und ich finde auch, das klingt nach Gesetzbuch, aber was Besseres ist uns noch nicht eingefallen. Legt uns gerne zusammen was weniger Juristisches fest. Ich wäre da noch in der Lage, die Bezeichnung zu wechseln. TBOLT für The Book of Lost Tales ginge vielleicht noch, ist aber irgendwie sehr nah an Bolt, dem Anbieter für Taxifahrt und E-Scooter. Finde ich jetzt auch nicht so ganz passend.
Ja. Ich habe ja nichts dagegen, aber halt gerade so diese Abkürzung mit dem großen G an Ende ist halt bei mir einfach immer so ein Gesetzesbuch. Aber alles gut, müssen wir gar nicht.
Ich finde diesen Anklagen durchaus passend und gut und unterstütze ihn. Ich möchte bitte BDVG behalten.
Sagen wir mal so, manche Gesetzesbücher sind genauso schwierig zu lesen wie The Book of Lost Tales.
Sogar die Mehrheit.
Dann schrieb Mr. Snrupp per E-Mail: Hallo ihr wunderbaren Menschen, ich möchte gerne wieder mitspielen. Mein E-Reader ist vor kurzem gestorben und das hat mich schwer getroffen und kurz aus dem Rennen geworfen. Nichtsdestotrotz habe ich die letzten zwei Folgen enorm genossen. Danke dafür. Hoffentlich geht dieser Podcast noch eine ganze lange, noch ganz, ganz lang weiter. Was lesen wir als nächstes? Beowulf auf Altenglisch? Langsam glaube ich, mit euch kann ich jeden Text verstehen. Vorschlag: Statt Silmaria könnt ihr den Podcast ja auch für das Buch der verschollenen Geschichte in Anlehnung an das alte Wort für Silmaril einfach
Tobilubrilzin.
Das klingt einfach, das klingt auch heiter und rollt locker von der Zunge. Ist klar.
Du darfst das halt einfach nie sagen.
Ja, ja.
Bis zum Lebensende vermeiden, den Namen deines Podcasts auszusprechen. Ja. Dann ist alles okay.
Dann fügt er noch ein PS, ein Postskriptum dazu. Zum vorigen Kapitel noch kurz. Ich finde einhellig für die Abstimmung der Valar zwar etwas frei übersetzt, aber nicht per se falsch. Es kann ja auch sein, dass es, wie zum Beispiel bei der Wahl zu römisch-deutschen Kaiser vor langer Weile üblich, kein Mehrheitsbeschluss war, sondern dass so lange diskutiert wurde, bis eine einstimmige Entscheidung getroffen wurde. Und da kann ja auch am Anfang durchaus der eine oder andere zunächst dagegen sein. Viele Belege für diese These habe ich allerdings nicht. Außer dem Hinweis, dass im Text steht, jemand hätte für oder gegen etwas gesprochen und nicht gestimmt.
Ja, vielleicht, aber ich finde die Übersetzung trotzdem falsch. Das steht einfach nicht im Original. Okay, zum letzten Feedback. Lukas hatte auch seinen letzten Kommentar geantwortet, den er auch auf der Webseite geschrieben hat. Also nochmal zur Erinnerung, wir kriegen, können jetzt auch Kommentare auf der Webseite entgegennehmen. Und Lukas hat geschrieben, hello, ja, wieder eine tolle Episode und danke, dass ihr euch meinen Kommentar angenommen habt. Maria meinte ja, dass ich da noch präziser sein sollte. Also der Reisebegleiter, der diese Anekdote erzählt, ist Colin Brooks-Smith von der Brooks-Smith-Familie, die auf der Reise mit dabei war. Colin war bei dieser Reise wohl um die 12 Jahre und konnte sich an einiges, aber nicht alles erinnern. Mehr zu diesem Thema hier, dann hat er einen Link eingefügt. Der Link ist leider relativ kaputt angekommen bei uns. Ich habe versucht, das richtigen Artikel zu finden. Ich glaube, es handelt sich um die Rezension von Switzerland in Tolkien's Middle-Earth von Skull and Hammett im Journal of Tolkien Research. Das ist der einzige Artikel im Journal of Tolkien Research, der Sinn gemacht hat, auch wenn Lukas jetzt im weiteren Verlauf den Autor des Reviews immer nur als Hammett bezeichnet und die Frau Skull unter den Tisch fallen lässt. Diese Geschichte zu Tolkien, der das schweizer-deutsche guttural nachzuvollziehen versuchte, wurde mir da auch von Monsch, der in Hammonds Artikel besprochen wird, mitgeteilt. Die Frage, die ich zu stellen versuchte, aber vermutlich unzureichend formuliere, lautet dann A, ob Schweizerdeutsch vom Sprachwissenschaftlern als ein alemannischer lokaler Dialekt betrachtet wird oder ob es als eigenständige Sprache eingestuft wird und B, die stellt lediglich eine spekulative Überlegung dar. Welche Gedanken könnte Tolkien gehabt haben, als er Deutsch lernte, dem Schweizerdeutsch ausgesetzt war und vermutlich nur wenig vom Walliser Dialekt verstand? Diese Frage dient als Denkanstoß und hebt keinen Anspruch auf eine wissenschaftlich fundierte Antwort. Das ist aber nett. Als Schweizer hätte ich sehr gerne Tolkien gefragt. Übrigens ist H. Rider Haggard bei uns auch durch die Alan Quatermain-Filme und Bücher bekannt, wie zum Beispiel die erste Verfilmung aus dem Jahr 1937 und dann in den 80ern. Diese Werke, sowohl in literarischer als auch in filmischer Form, haben ihrerseits einen Einfluss auf die Indiana Jones-Reihe ausgeübt. Da der 80er-Jahre-Film nach dem ersten Indiana-Jones-Film herauskam, vermeinten viele falsch, dass Quatermain eine Kopie sei. Dies ist aber falsch. Danke wie immer für die tolle Aufbereitung und Zusatzinfos im Podcast. Macht so Spaß, euch dazu zu hören. Lukas. Also möchtest du irgendwas dazu sagen, Tobias?
Nee, aber wie gesagt, er hat ja, also zumindest die erste Frage, dachte ich, hätte nur beim letzten Mal geklärt, ob Schweizerdeutsch von den Sprachwissenschaftlern als ein alemannischer lokaler Dialekt betrachtet wird oder als eigenständige Sprache eingestuft wird.
Ja, also die Antwort darauf ist ein klares Beides. Also es kommt darauf an, welche Perspektive man einnimmt. Und ja, ich empfehle nochmal meinen Artikel, den ich in der letzten Folge verlinkt habe. Also mein Blogpost ist eigentlich, wo ich das versuche, ein bisschen aufzudröseln. Und was hat Tolkien sich gedacht, als er Schweizerdeutsch gehört hat? Tja.
Wir werden es leider nie wissen.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie Walliser Dialekt klingt. Von daher kann ich nicht mal irgendwie spekulieren darüber.
Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal ins Kapitel reinstarten.
Auf geht's.
Mit Melkors Diebstahl und die Verdunkelung von Valinor.
Ja, wir erinnern uns, in den letzten zwei Kapiteln war Eriol ja nicht in der Hütte des Vergessenen spielt, sondern er war zu Besuch bei der Königin Meryl Ithorinki. Jetzt ist er wieder zurück in der Hütte des Vergessenen Spiels und dort erzählt Imlindo die Geschichte dieses Kapitels. Wir erinnern uns zurück, Melko wohnt als Diener in Tulkas Haus, das wurde ihm ja auferlegt quasi als Strafe. Und er ist mit der Gesamtsituation seines Lebens im höchsten Maße unzufrieden. Und er versucht jetzt auf geschickte Weise an diese Gemmen von den Noldoli zu bekommen. Und im letzten Kapitel wurde ja erwähnt, dass die Noldoli quasi ihre Gemmen, ihre schönen Dinge frei rausgeben, alle, die sie haben möchten, bis auf Melko. Und Melko tut dann so, wie sie gar nicht haben wollte. Und wenn Leute versuchen, etwas zu bekommen, von dem sie behaupten, sie möchten es nicht haben, muss man das natürlich ganz besonders gestickt anstellen.
Ja.
Und darum greift er jetzt zu Fake News. Und möchtest du das Zitat vorlesen, Tobias?
Sklaven seid ihr. Oder Kinder, wie ihr wollt, die man gehießen hat, mit Tanz zu spielen und nicht fortzulaufen oder zu neugierig zu sein. Vielleicht vergönnen euch die Valar gute Tage, wie ihr sagt. Doch versucht nur einmal, ihre Mauern zu übersteigen. Und ihr werdet die Härte ihrer Herzen kennenlernen. Seht. Sie nutzen eure Geschicklichkeit aus und eure Wohlgestalt ist für sie nicht mehr als eine Zierde für ihre Reiche. Das ist keine Liebe, sondern Eigennutz. Macht die Probe darauf. Fragt nach eurem Erbe, das Iluvatar für euch bestimmt hat. Die ganze weite Welt und darin umherschweifen, Mit allen ihren unerforschten Geheimnissen, mit all ihren Stoffen, die so zu gewaltigen Kunstwerken geformt werden können und hier in diesen engen Gärten eingepfercht von den Bergen umschlossen, von unbefahrbarem Meer niemals Wirklichkeit werden können.
Diese Worte sorgen erstaunlicherweise für einige Unruhe unter den Nolduli. Sie hören sich das alles irgendwie an, hören vor allem auf, so ihr unbekümmertes Leben weiterzuführen. Außerdem erfahren wir in diesem Abschnitt des Kapitels, dass die Schrift mittlerweile erfunden wurde. Das nur so als kleine Randnotiz. Aber die Noldoli sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr ganz so vergnügt. Noleme, ihr König, beschließt jetzt, Boten zu Manwë zu schicken. Also er kriegt das irgendwie mit, dass sein Volk, dass es da nicht ganz so heitere Stimmung ist und sagt, jetzt willst du zum Manwë gehen und ihm das erzählen. Aber Melkor kommt ihm zuvor.
Er sagte, ihm sei zu Ohren gekommen, dass die Noldoli es gewagt hätten, gegen Manwës Herrschaft zu murren. Und dass sie, die Valar dazu bestimmt haben, die Erde zu besitzen, behaupteten, die Valar, für die sie unbelohnt arbeiten müssten, an Kunstfertigkeit und Schönheit bei weitem zu übertreffen.
Melkor erzählt jetzt Manwë das, was er vorher den Elben erzählt hat, sehr geschickt. So lügt er zumindest nicht. Und an dieser Stelle kommen jetzt die Boten von Noleme dazu und berichten ihrerseits, was passiert. Und Manwë schimpft damit beiden. Also er schickt einmal Melkor zu Mandos, um da Buße zu tun. Und außerdem befiehlt er Aula, eine neue Stadt für die Noldoli zu bauen, damit ihre Unruhe nicht auf die anderen Elben überschwappt. Das kommt nicht so gut bei Noldoli an. Und sie suchen sich darum schließlich selbst einen neuen Ort zum Wohnen und für ihre Schätze und ziehen dann dahin. Melkor hackt aber schon neue Pläne aus, während er in Mandos sitzt. Und er hat schon während seiner ersten Gefangenschaft finstere Geister auf seine Seite gezogen, die er jetzt für sich zum Spionieren schickt. Und zu dieser Zeit findet auch ein großes Fest statt, das die Ankunft der Elder und der Solosimpi feiert. In Valmar.
Nun kam die Teleri angeführt vom weiß gekleideten Volk der Invir. Und das Schlagen ihrer versammelten Harfen ließ die Luft süß erbeben. Und hinter ihnen ging die Noldoli, durch Manwës Nachsicht noch einmal mit ihrem Volk vereint, auf das sein Fest gebührend begangen werde. Doch die Süße der Musik, die sie ihren Violinen und Flöten entlockten, war nun mehr Schwermut beigemischt als je zuvor. Und zuletzt kamen die Völker der Küste und ihre Flötenspiel, verwoben mit Gesang, trug den Hall der Gezeiten und flüsternden Wogen und den klagenden Schrei der meerliebenden Vögel tief ins Land und auf die Ebene.
Also eine Riesenparty. Und am dritten Tag dieser großen Party besteigen alle gemeinsam in Tan Equitil, um dort Manwës Worten zu lauschen. Und jetzt müssen wir umsteigen. Moment. Und dieses nette Beisammensein aller Elben und aller Valar auf dem Tan Equitil nutzt Melkor jetzt auf für seinen bösartigen Angriff.
Doch in diesem verhängnisvollen Jahr wagte es Melkor in frevelischem Sinn, sich eben diesen Tag, da Manwë auf dem Tan Equitil sprach, zur Ausführung seiner Pläne zu wählen. Dann nämlich waren Kor und Valmar und das felsenumschlossene Tal von Sirnumen unbewacht. Denn, wahrlich, vor wem hätten die Elben oder Valar in jeden alten Tagen auf der Hut sein müssen? Ja, vor Melkor natürlich.
Ja, das dachte ich auch gerade. Also, es ist echt, man ist ein bisschen erstaunt, wie wenig Schlauheit auch an dieser Stelle wieder irgendwie hier angewandt wird. Ich meine, die waren ja schon bei Manwë. Das heißt, Manwë hat schon mitbekommen, dass da irgendwas brodelt und denkt sich dann, Sicherheitsvorkehrungen, das brauchen wir nicht. Es kommen bestimmt wieder Leute und sagen, ja, Manwë ist halt so gut, der kann sich nichts Schlechtes ausdenken. Es ist ein bisschen unpraktisch, wenn man irgendwie so als König irgendwie Dinge regeln soll. Melkor kommt jetzt auf jeden Fall hervor aus Mandos und er geht zum Tal von Sirnumen, also da, wo die Elben, die Noldoli hingezogen sind und wo sie jetzt ihre Schätze horten. Es gibt da zwar Wachen, die nicht mit zum Fest gekommen sind, aber das hält Melkor nicht irgendwie ab, Dinge zu tun, denn er hat sich bewaffnet. Er erschlägt die Wachen.
Ach, mit eigener Hand streckte er Brothvir nieder, den Vater Vianors, hoch drei. Brach ein in das Felsengemach, dass diese verteidigte und bemächtigte sich der prächtigsten Steine, sogar der Silmaril, die verschlossen waren in einem Kästchen von Elfenbein. Diese großen Reichtümer an Gemmen raubte er nun, und nachdem er und seine Gefährten sich aufgeladen hatten, so viel sie tragen konnten, trachten sie zu fliehen.
Tja, das ist schlecht gelaufen.
Ja, und auch hier, da kommen wir mit Sicherheit nachher nochmal drauf, aber hier halt wirklich so komplett konträr zu dem, wie es dann nachher im Silmarillion steht.
Ist es? Also nicht ganz. Also auch im Silmarillion wird jemand erschlagen, der ein Vater von Fëanor ist. Er heißt nur anders.
Aber Melkor hatte doch im Vorfeld hauptsächlich Zwietracht jetzt bei Fëanor und Co. gesehnt.
Genau, das ist sehr anders. Also Fëanor ist nicht so eine ganz prominente Stelle hier in der Version wie im Silmarillion später.
Gut, dann ist das Teil anders, nicht ganz anders, da hast du recht.
Melkor zieht jetzt weiter und er geht zu einer Stelle, an der Orome Pferde hält und stiehlt dort eine Herde schwarzer Pferde. Und damit reiten er und seine Gefolgschaft jetzt durch Valinor, was ich mir ehrlich gesagt ziemlich episch vorstelle. Sie reiten in den Süden, entkommen so quasi dem Augenmerk oder der Aufmerksamkeit der Valar erstmal, die ja eh mit ihrem Fest beschäftigt sind. Wir sind jetzt nämlich in der Zeit nach dem Fest, also das Fest ist vorbei. Alle gehen nach Hause, die Noldoni stellen fest, dass sie nach Hause kommen, dass ihre Wachen erschlagen wurden und dass Bruithwir auch tot ist. Ja, davon sind sie wenig begeistert, wenn man sich vorstellen kann. Fëanor weint bitterlich. Sie schicken jetzt erstmal Boten zu Manwë, die sagen dann Folgendes.
Wehe, o Manwë Sulimo, jammern sie. Unheil ist durch die Berge Valinors gedrungen und über Sir Numen in der Ebene hereingebrochen. Dort liegt Bruithwir, der Großvater Fëanors, erschlagen, und viele der Noldoli außer ihm. Und alle unsere Reichtümer an Gemmen und schönen Dinge sind gestohlen. Unser Liebstes, Frucht jahrelanger Mühen und Plagen. Warum, o Manwë, dessen Augen alles sehen, wer hat diese Untat vollbracht? Denn die Noldoli schreien nach Rache, o du höchster Richter.
Daraufhin sagt Manwë etwas, das man vielleicht jetzt wieder als nicht so strategisch sinnvoll erachten könnte. Er sagt nämlich, höret ihr Kinder der Noldoli, mein Herz ist betrübt über euch, denn das Gift Melkos hat euren Sinn bereits gewandelt und Begierden ist in euer Herz eingezogen. Fürwahr, hättet ihr nicht eure Steine und Kunstwerk für wertvoller gehalten als das Fest des Volkes oder die Gebote Manwës, eures Herrn, wäre dies nicht geschehen.
Da dachte ich im ersten Augenblick, als ich das gelesen hatte, WTF? Und dann hat das aber ein bisschen gedauert beim Weiterlesen. Ich meine, also, eigentlich hat er ja recht.
Ja, also Manwë versteht anscheinend nicht nur nicht böse Sachen, er versteht auch andere, nicht andere Menschen, er versteht auch andere denkende Geschöpfe nicht so gut. Denn natürlich hat er irgendwie recht, dass wenn sie die Wachen da nicht hingestellt hätten, die nicht erschlagen worden wären. Aber das ist natürlich nicht so das Sinnvollste und nicht das, was die Noldoli jetzt unbedingt hören wollen in dieser Situation. Also vielleicht hätte er noch ein bisschen in seiner Kommunikationsstrategie arbeiten können und, weißt du, erst etwas positiv sagen können. Zum Beispiel, ich nehme an oder so. Ich nehme an, dass ihr euch traurig fühlt und dann vielleicht das andere sagen können. Also,
ja, aber trotzdem, also ich meine, so aus dem Kontext heraus, dass Manwë ja das sagt, ne, dass das war das größte und wichtigste Fest aller. Und wenn ihr einfach alle gekommen wärt, so wie es eigentlich abgemacht war, und ihr ja eigentlich von euch sagt, dass diese Gemmen und die Edelsteine, ja, sie sind zwar schön und nett, aber es ist halt, ne, eigentlich sollte das euer Höchstes sein. Gepaart mit dem Hintergrund, wie katholisch Tolkien nun mal einfach mal war und wie lange ja auch in der katholischen Glaube oder im christlichen Glaube allgemein ja so gewisse Wertvorstellungen herrschen. Und ich meine, selbst heute, 2025, darfst du an Karfreitag das Life of Brian nicht öffentlich aufführen.
Und nicht tanzen vor allem.
Ja, also ich meine, selbst heute, das kommt uns jetzt total lächerlich vor. Und ich möchte jetzt auch niemand, der einem christlichen Glauben anhängt, irgendwie für dumm oder sagen, das ist ein blöder Feiertag. Es ist nun mal einfach so. Es zeigt aber auch, wo die Menschheit herkommt. Wenn man das jetzt gleichsetzt mit im Prinzip, ich weiß, Tolkien hat nicht gesagt, ne Manwë und Co., er schafft hier keine eigenen Götter. Aber man kann dieser Figur ja schon diese Macht einstellen. Also selbst wenn Manwë jetzt kein Gott ist, was ja logisch ist, kann es aber diese christliche Bedeutung einer Feierlichkeit haben. Und dann kann er sagen, ja, das Irdische, blöd gesagt, das ist jetzt abhanden gekommen. Aber ihr hattet eigentlich das viel höhere Fest, hattet ihr. Und wenn ihr einfach alle gekommen wärt, so wie vereinbart, dann wären auch noch alle am Leben. Ich fand eher viel interessant oder viel interessanter den Gedanken, wie wenig Aufwand es kostet, Zwietracht zu sehen im Vergleich zu positives Denken aufzubauen. Also auch generell, wie einfach es ist, dass jemanden sagt oder dass halt wirklich eine Person reicht, in diesem Fall ja Melko, etwas aus unserer Wahrnehmung Böses zu tun, um damit halt einfach eine komplette Sippe mitzudreißen, weil sie jetzt auf einmal auf Rache aus sind. Und da fand ich, das wurde hier in dem Kapitel sehr bildlich auch dargestellt.
Ja, darüber werden wir vielleicht später nochmal reden, vielleicht zum Summarieren, aber die Motivation, die hier angeführt wird, ist ja eine andere. Also im Silmarillion, wie wir eben schon gesagt haben, haben wir ja diesen Fokus auf Fëanor und seine Familie und auf deren quasi Familienzwistigkeiten. Ich glaube, die Folge in der ersten Staffel dazu heißt vom harmonischen Familienleben der Elben. Und hier ist es ja vielmehr das ganze Volk, was quasi gemeinsam kollektiv aufgestachelt wird durch Melko.
Ja, aber durch eine einzelne Tat. Und jetzt könnte man auch überlegen, selbst wenn jetzt alle Elben jetzt bei dem Fest gewesen wären, ob sie dann immer noch diesen Hass gespürt hätten, in Anführungszeichen nur, weil die Silmaril verloren gegangen sind oder abhanden gekommen sind oder nicht. Aber dadurch, dass es so nicht geschrieben ist, wissen wir es nicht. Aber ich fand es halt schon interessant, wie das halt hier im Prinzip bildlich dargestellt wird, wie ein so ein Handeln reicht, um sich so komplett loszulösen, dass diese Sache nicht hinterfragt werden, dass man sich nicht nochmal irgendwie zusammenreißt, sich noch nicht nochmal irgendwie überlegt. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt halt die anderen Gäben auch noch hin, ne? Fand ich einfach faszinierend. Und das ist mir halt beim Lesen dieses Textes besonders aufgefallen.
Er stiehlt ja mehr als die Silmaril nur, wenn ich das.
Sämtliche Gämmen und Co. Nicht klar, wir kommen ja mit sicher gleich auch noch drauf. Er brandschatzt dann ja auch noch auf dem Weg weg, also da passiert schon mehr, aber ich meine so die Morde und Co., ob das jetzt so der Punkt war oder ob die Elben nicht gesagt hätten, wenn es nur die irdischen, nenne ich es jetzt einfach mal weiter, Gegenstände abhanden gekommen wären, ob sie sich dann auch so zu dieser folgenden Tat hätten hinreißen lassen.
Ich denke schon, einfach weil sie dann ja nicht auf die Idee gekommen wären, dass Melko auch noch Leute hätte umbringen können. weil wir sind ja immer noch am Anfang der Welt, ne? Also die Leute haben noch nie mitbekommen, dass jemand umgebracht wird. Zumindest wissen wir nichts davon, dass es irgendwie nach dem Erwachen der Elben irgendwann mal Elbenkriege gegeben hätte oder so.
Noch nicht. Es gibt ja noch genug nachher.
Genau, es gibt noch genug nachher, aber das heißt, die Leute gehen vielleicht auch unbedarft an die ganzen Sachen ran und haben natürlich weniger Erfahrung. Und sie sind ja auch schon im Voraus durch Melko aufgestachelt worden. Das heißt, es gibt eh schon ein Misstrauen zwischen den Nolduli und den Valar. Das heißt, es kommt eben sehr viel zusammen hier, was nicht ganz so gut ist für den weiteren Ausgang. Auf jeden Fall nehmen die Nolduli die Worte von Manwë nicht so an, wie gedacht sind. Und vor allem, weil Manwë auch noch mehr sagt, was es, glaube ich, noch schlimmer macht.
Die Anmut und Schönheit Kors sind Frieden und Freude und Weisheit. Und diese sind sie einmal verloren, sind schwer zurückzugewinnen. Hört also auf zu murren und gegen die Valar zu sprechen oder euch in euren Herzen aufzuschwingen zu ihrer Herrlichkeit. Vielmehr entfernt euch nun in Buße und bedenkt gründlich, dass Melko euch dies Böse zugefügt hat und dass es euer heimlicher Verkehr mit ihm war, der diesen Verlust und Leiden über euch gebracht hat. Darum traut ihm nicht mehr und auch nicht einigen anderen, deren heimlich geflüsterte Worte euch entzweien sollen. Denn am Ende stehen Erniedrigung und Verzweiflung.
Also Manwë versucht es eben zu erklären, wie es ist, aber er macht das nicht ganz so pädagogisch. Und darum steht ja eben Manwës Worte erschienen in Nololi kalt und herzlos und sie erkannten nicht seinen Kummer und seine Milde. Also gesagt, seine Manwë bräuchte vielleicht einen Kommunikationscoach an dieser Stelle. Der ihm irgendwie erklärt, wie man mit Untertanen spricht. Und die Ereignisse überschlagen sich. Denn Melko, der jetzt ja irgendwie im Süden herumhängt, schickt jetzt einen Boten zu den Valar. Der steht jetzt eben vorm Tor von Valmar und ruft und sagt, hallo, ich möchte gern gehört werden. Und einige der Wale sind nicht ganz so begeistert davon, ihn jetzt anzuhören, sondern wollen ihn am liebsten gleich erschlagen. Aber er wird dann trotzdem vor Manwë gebracht und kann dort seine Botschaft aussprechen, die folgendermaßen ist.
Solchermaßen spricht der Fürst Melko, beherrscht der Welt vom dunkelsten Osten bis zu den äußeren Abgängen der Berge von Valinor, zu seinen Verwandten, den Ainur. Es hat ihm gefallen, zum Ausgleich für etliche schmerzliche Beleidigungen und für eine lange Zeit ungerechte Einkerkerung, welche er ungeachtet seinen edlen Standes und Blutes durch eure Hände erduldet hat, sich nun, wie es ihm zukommt, gewisse geringfügige Schätze zu eigen zu machen, welche die Noldoli eure Sklaven besaßen. Groß ist sein Kummer darob, dass er einige von ihnen getötet hat, weil sie ihm böswillig ein Leid antun wollten. Indessen will er ihre frevelischen Absichten nunmehr vergessen und auch das frühere Unrecht, das ihr, die Valar, ihm angetan habt, und jenen Ort, den man Valma nennt, wieder mit seiner Gegenwart beehren, wenn ihr seinen Bedingungen anerkennt und erfüllt. Vernehmt denn, dass die Noldoli seine Diener seien und ihm ein Haus ausschmücken sollen. Außerdem fordert er von Rechts wegen...
Aha! An dieser Stelle ist es dann einige Valern zu viel. Vor allem Tulkas stürmt los, packt sich dem Boten und hält ihm den Mund zu. Denn Melkos Botschaft auch nicht unbedingt diplomatisch. Wir kennen das ja schon aus einer früheren Folge, als die Valar vor seinem Tor stehen und er dann auch... wenig diplomatische Dinge von sich gibt durch einen Boten. Manwë versucht es jetzt aber noch zu regeln und er sagt, bitte lass den armen Herold los. Die anderen Valar, vor allem voran Tulkas, sind aber etwas anderer Meinung.
Ich frage mich ja, ob der Herold vielleicht so einen leicht orangenen Ton hat und so ein Fuffi auf dem Kopf und sehr von sich eingenommen ist. Also es hat schon so gewisse Trump-Vibes.
Ja, ich meine, die Trump-Vibes gehen dann vermutlich eher von Melko aus und der Herold ist nur der arme Pressesprecher, der das Ganze irgendwie wiedergeben muss. Aber ja, es ist auf jeden Fall die der Stil der Äußerungen ist doch irgendwie zu gewissen realweltlichen Äußerungen zu der aktuellen Zeit, in der wir diese Folge aufnehmen, ist auch relativ ähnlich.
Ja, und nur dass es halt in diesem Fall nicht Grönland ist, das er haben möchte.
Nein, also beziehungsweise er hat Grönland schon geklaut und hat es schon in seiner Tasche dabei. Aber das ist interessante Gedankenexperimente. Und auch zu Tolkiens Zeit gab es ja so Leute, die Dinge von sich gegeben haben, die nicht so ganz nett sind. Also wir sind jetzt irgendwie in den späten 10er Jahren, Anfang 20er, nachdem wann genau das geschrieben wurde, das wissen wir ja nicht immer, ist nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, auch das in der Zeit, in der sehr viel Propaganda herumgeflogen ist.
Ja, ich glaube, mit Beginn oder mit den Vorfahren des oder der Vorzeit zum Zweiten Weltkrieg gab es ja auch so einen Egoman.
Nicht nur einen.
Ja, da müssen wir nicht so über den großen Teich gucken, da können wir ja uns an die österreichische Nase fassen.
Ja, okay, kommen wir zurück nach Valma. Und im Buch der verschollenen Geschichten. Die Elben sind durch die Ansprache des Boten auch relativ frustriert. Sie wissen jetzt, okay, wir kriegen unsere Juwelen nicht zurück. Sie wollen vor allem auch nichts mehr mit Melko zu tun haben und so weiter. Und Manwë versucht jetzt irgendwie Recht zu sprechen und sein Urteilsspruch ist quasi, dass Manwës Worte zurückweist, logischerweise, und ihn verbannt. Und seine Gefolgsleute für alle Zeit aus Valinor. Um diese Botschaft zu überbringen, bräuchte er jetzt Melkos Boten. Da gibt's nur ein Problem. Der ist ihm ein bisschen abhanden gekommen. Die anderen Valar haben andere Pläne mit ihm.
Unter Führung von Tulkas brachten sie den Abtrünnigen auf die höchste Spitze des Tenequitil. Dort sprachen sie ihm ab, ein Herold zu sein. Und indem sie den Berg und die Sterne als Zeugen aufriefen, warfen sie ihn auf den Felsbrocken von Arvalien. So, dass er starb und Mandos nahm ihn in seiner tiefsten Höhlen auf.
Die Valar tun also das hier, was Film Aragorn viele tausend Jahre später auch tun wird, nämlich einfach ein Herold erschlagen.
Ach stimmt, das ist eine diplomatische Immunität, also pff.
Ja, wirklich. Also es ist nicht die feine Kunst der Diplomatie, hier von allen Seiten nicht, aber einen Boten umzubringen ist schon irgendwie unpraktisch.
Ja, das
vor allem, wenn man ihn noch braucht.
Ja, und wobei, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, wie wir gleich feststellen werden. Aber da sieht man mal wieder, dass wie so häufig die Geschichte von den Siegern geschrieben wird. Da wird so etwas natürlich in einem Nebensatz erwähnt, dass man hier mal eben kurz, wie war das, ihm absprechen, ein Herold zu sein.
Nur weil er nicht so nette Dinge gesagt hat, heißt es nicht, dass er kein Herold ist.
Ja.
Das hat leider niemand Tulkas erklärt vorher.
Genau, don't kill the messenger.
Nee, und Manwë sagt jetzt quasi, ich hab keinen Bock mehr, er wirft sein Zepter zu Boden.
Und heult in der Ecke.
Ja, ungefähr das. Und die anderen Valar beauftragen jetzt Sorontur, dem König der Adler, die Worte zu überbringen. Also wir haben jetzt hier nicht Adler-Taxi, sondern wir haben Adler-Messenger-Dienst. Sorontur sagt dann Folgendes zu Melko.
Hebe dich hinweg auf immer, o Verfluchter, und wage es nimmermehr mit Göttern oder Elben zu sprechen. Weder dein Fuß noch der eines deiner Diener soll jemals wieder den Boden Valinors berühren, solange die Welt besteht.
Hebe dich hinweg auf immer, o Verfluchter, ist eine sehr gute
Beleidigung.
Eine sehr gute, ja, nicht so richtig Beleidigung, sondern eher so eine Ansage, die leider ein bisschen zu lang ist für einen Button, fürchte ich, aber sonst sich sehr gut auf einem Button machen würde. Genau, das sagt Sorontur zu Melko, und Melko ist eher so ein bisschen, ja gut, kann mir eigentlich auch egal sein. Er möchte Sorontur gerne erschlagen, schafft es aber nicht, aber naja, er hat eh schon alle Brücken abgebrannt hinter sich, von daher kann mir es jetzt auch weiterhin egal sein, denke ich. Aule kommt jetzt zu Manwë und redet nochmal mit ihm und plädiert vor allem für die Noldoli. Manwë und Aule beschließen jetzt, dass erstmal die Berge bewacht werden sollen, sodass Melkor nicht zurückkommen kann. Aule plädiert für die Noldoli. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Dann kommt Aule, um mit Manwë über die Noldoli zu sprechen, und er bittet sehr für sie und sagt, was Manwë in Angst versetzt habe. Sei kaum von innen verursacht worden, sondern in Wahrheit sei das Böse durch Melkor allein gekommen. Die Elder dagegen seien weder Sklaven noch Diener, sondern Geschöpfe von wundersamer Sanftheit und Schönheit. Sie seien für immer Gäste der Götter, bis Fëanor kam.
Ja, wo man sagen muss, Buch der verschollenen Geschichten, Fëanor ist ein bisschen anders als Silmarillion Fëanor. Katrin hatte dazu einen Kommentar im Discord geschrieben. Sie hat nämlich geschrieben, hat noch jemand Mitleid mit Fëanor? Die Geschichte ist echt so anders. Auf einmal versteht man einfach, dass er traurig ist. Klar, gerecht ist er trotzdem, aber dem Charakter tut's schon gut, dass er nicht sagen muss, nee, Leute, mit dem Silmaril, die Bäume wieder beleben, nicht mit meinen Leuchtesteinen. Dass es ihn frustriert, dass er sie nicht doch mal schaffen kann, versteht man, denke ich, auch viel viel eher. So, Fëanor ist einfach nicht so diese Antagonistin, die im Silmarillion hier ist. Von daher ist eher so eine Randgestalt. Das sagt auch Christopher später im Kommentar noch was. Auf jeden Fall erlaubt jetzt Manwë den Noldoli zurück nach Kor zu kommen, und sie kommen auch zurück. Und sie können eigentlich auch ihre Arbeit fortsetzen. Aber Fëanor hat darauf keinen Bock.
Was ich überhaupt nicht verstehe. Aber als Fëanor von diesem Spruch erfuhr, sagte er, wer aber soll uns unsere fröhlichen Herzen wiedergeben, ohne dass man keine schönen und liebenswerte Dinge schaffen kann? Und Breithia ist tot, und mein Herz ist es auch.
Hier traurige Musik einspielen.
Wah, 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 wah.
Genau. Also Fëanor ist nicht mehr in der Stimmung, irgendwelche Dinge zu tun. Und er bleibt auch in Sir Numen und lebt da irgendwie vor sich hin, kummervoll, wie es hier steht, mit wenigen Gefährten. Und es gelingt ihm eben nicht, nochmal die Silmaril zu schaffen. Und auch nie wieder hat es jemand geschafft, das zu tun. Und was er jetzt auch tut, ist, dass dass er es nicht schafft, seine Silmarillier zu erschaffen, dass sein Vater tot ist und alles allgemein ein bisschen schlecht ist. Das alles bringt ihn jetzt dazu, die anderen Noldoli aufzustacheln gegen die Valar. Und zu ihnen sagt er jetzt Folgendes.
Die Valar sind Feiglinge geworden, aber die Herzen der Elder sind nicht schwach. Und wir werden zurückbekommen, was uns gehört. Wenn nicht durch List, dann mit Gewalt. Krieg soll sein zwischen den Kindern Ilúvatars und dem Ainu Melko. Was tut's, wenn wir auf diesem Feldzug zugrunde gehen? Diese düsteren Hallen von Fee sind weniger schrecklich als dieses strahlende Gefängnis.
Ich weiß nicht, ob Fee noch schon mal in den düsteren Hallen von Fee war, aber es klingt irgendwie ein bisschen so. Man bekommt jetzt zu hören, was Fëanor erzählt, und er verbietet den Noldor, solche Worte in Chor auszusprechen. Ja, auch das wieder, vielleicht nicht das allerbeste Krisenmanagement, vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, sich irgendwie mal hinzusetzen und über, dass alle Leute mal ihre Sorgen aussprechen können oder so. Und vor allem tut er jetzt etwas, was es noch viel schlimmer macht. Er erzählt nämlich den Noldoli von der Menschen, die bald kommen werden. Und vor allem sagt er, er wisset nämlich, dass die unwandelbare Musik der Ainur ist, durch welche die Welt am Ende für lange Zeit unter das Zepter der Menschen kommen wird. Und dieser Satz kommt gar nicht gut an bei den Noldoli, wie man sich vorstellen kann. Sie fühlen sich jetzt quasi bestätigt darin, was Melkor ihnen schon mal erzählt hat, nämlich, dass die Valar nur versuchen, sie auszunutzen und es eigentlich um andere geht. Fëanor wird da quasi noch mehr aufgestachelt und betreibt noch mehr Propaganda und sagt jetzt weiterhin:
Seht, jetzt wissen wir, warum man uns hergebracht hat, wie eine Fracht hübscher Sklaven. Jetzt endlich sagt man uns, warum wir hier gehütet werden, unseres Erbes in der Welt beraubt. Wir sollen nicht über die weiten Lande herrschen, weil wir sie vielleicht nicht einer ungeborenen Rasse überlassen würden. Diese Menschen, für wahr, ein erbärmliches Volk raschem Tode ausgeliefert. Eine Rasse, die sich in der Finsternis Höhlen gräbt, mit ungeschickten Händen, taub für Lied und Musik, die mit ihren ungefügigen Werkzeugen stumpfsinnig die Krumme beackern wird. Diesen, die gleichwohl den Iluvatar stammen sollen, will Manwë Sulemo, Herr der Ainur, die Welt überantworten. Und all ihre Wunde, all ihre verborgenen Stoffe, die doch unser Erbe sind. Was ist seine Rede von den Gefahren in der Welt? Nichts als eine List, um uns zu täuschen, ein Blendwerk aus Worten. O, all ihr Kinder der Noldoli, die ihr nicht länger Hausknechte der Götter sein wollt, so sanft man euch auch behandelt, macht euch auf. Ich bitte euch und begebt euch fort aus Valinor, denn jetzt ist die Zeit reif und die Welt erwartet euch.
Vorwärts!
Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Richtig. Hättest du das vielleicht in dieser Stimme lesen sollen? Das wäre deutlich witziger gewesen.
Oh,
aber vielleicht nicht
ihr
ganz
Kinder
so
der Noldoli, die ihr nicht längere Hausknecht. Nein, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an.
Nein, es war schon gut so. Es war schon gut. Ich glaube, du hast auch die intendierte Stimmung deutlich besser rübergebracht.
Gott.
Ja, damit hat Melkor jetzt quasi das erreicht, was er wollte. Er hat's geschafft, die Noldoli quasi abzubringen von den Valar. Fëanor betreibt für ihn seine Propaganda weiter, ohne dass er anwesend sein muss. Wunderbar. Ganz, ganz, ganz toll. Auch an dieser Stelle wieder, man merkt vermutlich, ich bin kein Manwë-Fan. Ich bin wirklich kein Manwë-Fan.
Aber er hat doch nichts falsch gemacht, Maria.
Ja, weil er nämlich nichts gemacht hat. Und das stimmt nicht mal mehr. Die Maria macht ja wenigstens nichts. Und man kann sagen, er hat nichts falsch gemacht, weil er nichts gemacht hat. Hier macht er die ganze Zeit Dinge und es macht keinen Sinn. Also, ja, jetzt kommen die Leute und sagen, oh, ist einfach zu gut, ist einfach zu nett und so, blablabla. Ja, dann ist er kein guter Herrscher. Also, man muss leider, fürs Buch der verschollenen Geschichte gilt es leider nicht, Manwë hat Sachen falsch gemacht. Ich stehe hier auf meiner Meinung.
Alles
gehe
gut.
Nicht weg davon. Man kann mich nicht umzeugen. Man kann mich nicht überzeugen.
Umstimmen.
Umstimmen. Ich habe eine Mischung aus überzeugen und umstimmen konstruiert. Ja, könnt ihr gerne anders sehen, aber man war bei mir einfach, ist endgültig unten durch bei mir. Wenn ihr mal in die Situation kommt, in dem ihr ein Schöpfergott seid und ihr müsst,
Ich glaube, nächste Woche Sonntag ist es bei mir wieder soweit.
Dann bitte, ich rate dir, setze als Stellvertreter auf der Welt eine Person ein, die kompetent ist. Eine Person, die weiß, wie man mit anderen Leuten redet. Eine Person, die vielleicht es hinkriegt, irgendwie ein bisschen Krisenmanagement zu betreiben. Und nicht jemanden, der die ganze Zeit einfach irgendwelche Sachen erzählt und denkt, ja, wenn ich immer nicht die Wahrheit sage, dann wird schon alles gut ausgehen. Suche ich jemand Intelligentes als Statthalter auf eurer euch zu erschaffenen Welt.
Alles
bitte.
Klar.
Okay. Nachdem jetzt also alles im Argen liegt auf Valinor, kommen wir jetzt noch zum traurigsten Part des Kapitels, nämlich zum Ende der Bäume.
Vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage. War das im Silmarillion auch ein Kapitel oder waren das nicht zwei Kapitel?
Oh Gott. Es kommt wieder raus, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon ich rede. Moment. Ich meine, es war eins.
Ich dachte nämlich im Silmarillion wären es, irgendwie hatte ich abgespeichert, dass es zwei waren.
Nee, es ist zwei. Im Kapitel 7 von Silmarillion, die Unruhe der Noldor, werden die Silmarillion gestohlen.
Und dann die von der Verdunkelung.
Genau, von der Wundung Valinors, da werden die Bäume umgebracht. Genau. Also hier die Kapitel sind ja etwas weit, sowohl detaillierter als auch irgendwie weit schweifender. Also gleichzeitig weniger detailliert und detaillierter.
Anders detaillierter trifft es vielleicht besser.
Anders detailliert, ja. Auf jeden Fall, Melko läuft ja noch weiter rum. Er trifft jetzt auf eine alte Bekannte, nämlich eine Geisterfrau namens Moru, von der sogar die Valar nicht wussten, woher und wann sie gekommen war. Und die Erdbewohner haben ihr viele Namen gegeben. Und
also ich glaube, die kommt von EA Games.
Spielst du gerade an auf dieses Computerspiel? Wo ja.
Genau.
Das war auch mein erster Gedanke.
Wenn selbst Eru, also wenn die Valar nicht wussten, wo sie herkommen, dann muss es von EA Games sein. Wie war das denn? Schatten von Mittelerde oder so? Keine Ahnung. Ich habe die Spiele nie gespielt.
Das ist der erste oder zweite Teil ist das, wo Kankra, für alle, die es nicht wissen, eine Frau ist. Denn, hinter jeder Spinne steckt eine Frau oder so ähnlich. In dem Fall ist es anscheinend wahr, weil wir haben irgendwie diese Geisterfrau Moru, die sich zu einer in der Gestalt einer Spinne sich meistens hervortut und dann wird sie Ungvil genannt. Also der Vorläufer von Ungoliant. Und sie lebt eben an dunklen Orten, spinnt dort vor sich hin, hat eine gewisse Ablehnung gegenüber Licht. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Es rührt gewiss von ihrem dunklen Treiben her, dass so wenig von jenem Überfluss des Lichtes der zwei Bäume jemals in die Welt strömte. Denn gierig saugte sie Licht auf, das sie nährte. Doch selber brachte sie nur jene Dunkelheit hervor, die der Feind jeglichen Lichtes ist.
Ich stelle mir jetzt irgendwie so ein bisschen vor, wie sie da sitzt und sie hat irgendwie so eine Schnauze, die so wie ein Rohr ist und saugt damit die ganze Zeit wie so ein Staubsauger das Licht ein. So.
Dann ist ja ein schwarzes Loch.
Stimmt. Tolkien hat das schwarze Loch erfunden. Wow.
Warte, ich hab ich's. Mist. Nein, das war das Falsche. Wir müssen ja heute ein bisschen umstrukturieren, deshalb passen die Tasten nicht. Hier.
Ich kann mich überhaupt nicht aus mit Geschichte der Physik. Waren schwarze Löcher schon ein Ding in 20er Jahren?
Ich habe keine Ahnung, ich glaube ja. Es ist ja Einsteins Relativitätstheorie, bezieht sich ja, soweit ich weiß, darauf.
Ja, gut, dann war es davor, ja. Aber wir wissen, dass Tolkien auch die String-Theorie erfunden hat. Von daher hat er auch die schwarzen Löcher erfunden. Das ist eindeutig belegt hier. Also, die Geisterfrau Moru, die als Gestalt der schwarzen Spinne namens Yngve Liante auftritt, was natürlich später zu Ungoliant wird. Und die lässt sich ein schwarzes Loch ist, saugt das Licht ein und stößt selber Dunkelheit aus. Wie ein gutes schwarzes Loch. Und sie ist mit Melko befreundet, aus irgendeinem Grund. Es wird nicht genau erklärt, außer dass sie sich von Anfang an kennen irgendwie. Und Melko bietet jetzt Ungva an, dass er dass sie all die Schätze haben kann, mit Ausnahme der Silmaril, die er mitgebracht hat, wenn sie ihm jetzt hilft. Und daraufhin kommt sie mit ihm und sie kriechen hin ins Tal, wo die Bäume stehen. Und als Silpion gerade in Blüte steht, webt sie, also die Ungve, so eine Düsternis und bedeckt alles damit. Ja, alles ist dunkel. Was ich mir relativ gruselig vorstelle in einem Land, wo man daran gewöhnt ist, immer hell zu sein, dass es immer hell ist. Und da muss ich an eine etwas denken, was ich vor 2 Tagen war es, glaube ich. Ich höre sehr gerne einen Podcast namens Zeitzeichen. Das sind immer so jeden Tag.
Das war tatsächlich mein zweiter Podcast, den ich gehört habe. Und den höre ich seit, das erste war irgendwie WDR 5 Kabarett und dann eben Zeitzeichen. Das höre ich, glaube ich, seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren. Ich kann nicht genau mehr den Finger drauflegen, gerade so mit Corona. Aber Zeitzeichen, grandios. Ich skippe manchmal Folgen, wenn mich dem wirklich so überhaupt nicht interessieren. Aber manchmal gibt es Themen, die mich im ersten Augenblick nicht interessieren, die ja dann aber doch so einen geilen Spin kriegen. Und ich dachte so, ach, das ist ja cool.
Ja, mir geht's ungefähr genauso. Also ich habe Zeitzeichen als Kind erst im Radio gehört. Was läuft auch auf WDR 5 zumindest? Ich glaube, auf anderen Radiosenden immer. WDR 5 lief es früher morgens und dann später wiederholt. Habe ich auch immer gehört, eben auch schon als Kind. Und jetzt höre ich es auch mal Podcast abends, wenn ich die Küche aufräume. Ja, also Potpourri von Themen immer. Es gab jetzt auch zum 1. April eine sehr gute Folge über Einhörner, die ich sehr empfehlen kann.
Ja, auch Tolkien war schon mal vertreten. Auch die DTG hat schon mit Zeitzeichen zusammengearbeitet. Im Bereich mit Tolkien. Also das ist wirklich von alles, was heute vor x Jahren passierte.
Ja, auch eine sehr gute Art, um Wissen für Partys aufzusammeln, dass man dann bei Gelegenheit raushauen kann. Auf jeden Fall, die hatten vor 3 Tagen oder so, wir verlinken euch die Folge auf jeden Fall, eine Folge zum Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien.
Ja, habe ich gehört.
Das war 1815, ist ein Riesenvulkan in Indonesien ausgebrochen auf Sumbawa. Das ist so ein bisschen weiter östlich von Bali und von Jawa. Und das ist der größte dokumentierte Vulkanausbruch in der Menschheitsgeschichte gewesen. Er hat mehrere indigene Staaten zerstört. Unfassbar viele Menschen sind gestorben. Richtig krass.
Er sorgte auch dafür im Prinzip für den Jahr ohne Sommer 1816.
Genau, darauf will ich hinaus jetzt nämlich.
Okay.
Du kannst gerne die physikalischen Hintergrund erklären, weil
ich muss auf jeden Fall noch die Sache mit Einstein noch mal eben gerade rücken und dem schwarzen Loch. Das machen wir aber, wenn wir hiermit durch sind. Also es ist auf jeden Fall so, dass eben durch diese Aschewolke, die sich ja mehrmals dann im Prinzip um die Erde gespannt hat, die obere Hemisphäre so mit Staubpartikeln besetzt hat, dass das Sonnenlicht nicht mehr runterkam. Und in Deutschland lag die durchschnittliche Sommertemperatur bei -2 Grad.
Und die Leute wussten nicht, woher es kam. Also sie hatten keine Erklärung dafür. Sie wussten, dass der Vulkan ausgebrochen ist, aber sie hatten keine Verbindung zwischen diesem Vulkanausbruch und dem, was bei ihnen passiert ist, überhaupt nicht. Das heißt, es war einfach dunkel, es gab kein Sonnenlicht, es war unfassbar kalt. Es ist der Grund, warum diese Dichtergruppe um Lord Byron gegründet hat, wo dann später Sachen wie Frankenstein aus entstanden sind. Das ist auch Teil davon. Und um nochmal zu verdeutlichen, wie laut das war, also es war eben auf Sumbawa und ich forsche ja zu einer anderen Insel in Indonesien, Halmahera. Und es gibt Berichte, dass man den Knall von dem Ausbruch bis dahin gehört haben soll. Also Leute auf Ternate, eine Insel vor Halmahera, haben behauptet, sie hätten das gehört. Und das ist echt weit weg. Also es müssen mehrere, ich glaube, es sind fast 1000 Kilometer von entfernt, sogar mehr. Also ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber ich habe mich auch nicht näher mit beschäftigt.
Und ich muss mich noch mal korrigieren. Vielleicht für das Untertitel, wir korrigieren uns gegen
Wir sind kein Naturwissenschaftspodcast.
Nein, das nicht. Also die Temperatur war jetzt natürlich nicht -2 Grad, sondern im Jahresdurchschnitt lag die Temperatur bei -2 Grad kühler. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ja jetzt 1,3 Grad mehr bei uns schon ausmacht, kann man das natürlich in die andere Seite auch gucken, dass es natürlich auch nicht gut ist. Und so gab es zum Beispiel von Juli bis Ende August 1816 im Nordosten der Vereinigten Staaten Nachtfrostperioden, wo es einfach nachts so kalt war, dass sie halt einfach die komplette Ernte weggefroren ist. Und
ja, also hört euch auf jeden Fall diese Folge an. Es ist
absolut, also generell das Thema, so tragisch und gravierend, dass es, du hast ja auch gerade gesagt, ne, die Frankenstein und so, was da alles noch raus entstanden ist. Aber allein so das Jahr ohne Sommer, der Vulkanausbruch, hochinteressant.
Ja, genau. Und daran habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Also so ungefähr muss es den Leuten in Valinor vorgekommen sein, dass es eben auf einmal dunkel ist, obwohl sie ja dran gewöhnt sind, dass es immer so entweder hell ist oder so ein bisschen Dämmerlicht herrscht. Und die Valar und die Elben können sich das auch überhaupt nicht erklären, was passiert ist. Und sie glauben jetzt, dass es vielleicht Osse ist, der zuweilen mit seinen Stürmen dichte Wolken von Nebel und Dunkelheit hervorrief. Und was man in solchen Fällen tut, wenn Osse das tut, ist, dass er eine leichte westliche Brise bringt, die das irgendwie dann wegpustet. Aber es passiert einfach nichts. Also diese Brise hat keinen Einfluss darauf, was passiert. Und in dieser Dunkelheit, die Dunkelheit nutzt jetzt Melko, um Folgendes zu tun.
So geschah es denn, dass Melko und die Spinne die Nacht unbemerkt zu den Wurzeln Laurolins gelangten. Und Melko, all seine gottähnliche Kraft aufbietend, stieß ein Schwert in seinem schönen Wurzelstock. Gewiss hätten ihn die feurigen Strahlen, die hervorschossen, ebenso verzerrt wie sein Schwert, hätten nicht die Weberin der Düsternis sich niedergeworfen und das Licht durstig aufgeschlägt. Ja, sie presste sogar ihre Lippen auf die Wunde in der Rinde des Baumes und raubte ihm saugend, lebend und Kraft.
Es ist unglücklich. Und es weiter steht ja auch, weil sie so viel Licht getrunken hatte, wallte plötzlich Übermut in Gwerlungs Herz auf. Das ist auch ein anderer Name für Ungbe. Und sie missachtete Melkos Warnung, ließ sich vielmehr nahe den Wurzeln Cyprians nieder und spie unheilvolle Dämpfe von Nacht aus, die wie Flüsse aus Schwärze bis vor die Tore von Valmar strömten. So nimmt Melko die Waffe, die ihm geblieben war, ein Messer und will die verbleibende Zeit nutzen, den Stamm von Cyprian nach Kräften zu verletzen. Doch ein Gnom, Daurin, in Klammern Thorin genannt, der voller böser Ahnungen von Sirnumen herbeikommt, erblickt ihn und stürzt lautschreiend auf ihn los. Das ist irgendwie so ein Plot-Twist, weißt du? Du hast irgendwie Melko, der gerade dabei und Ungwe, die gerade dabei sind, diese Bäume zu fällen. Und in dem Moment kommt irgendwie so ein Gnomen dabei und ist einfach so ein bisschen spazieren gegangen vielleicht. Und denkst du, was geht denn hier los? Ich muss Bürgerwehr, ich muss, wie nennt man das, Zivilcourage beweisen. Ich muss mich jetzt auf Melko stürzen und
ja, aber welcher Inbrust dann aber auch, ne?
Ja,
ich mein,
was also ein kleiner Gnome tun kann.
Ja, ich rede ja jetzt nicht irgendwie von einem Mensch oder von einem Elbi, sondern ich rede hier ja nur von Melko.
Ja, und einer Spinne.
Ja.
Die auch eine Frau ist. Daurin hat auch ein Schwert dabei, aus irgendeinem Grund, und das in der Schmiede Aulus gefertigt und in Mirovor getaucht worden war. Und er schlägt damit irgendwo ein Bein ab. Es ist auch irgendwie ein bisschen skurril fast. Also im Silmarillion wäre es völlig, nicht out of character, aber es wäre völlig unerwartet. Und auch hier ist es irgendwie wieder so ein Ding, wo man sich fragt, wieso? Und es gibt eine Erklärung dafür, über die wir gleich sprechen werden. Die führt Tolkien im, Christopher Tolkien erwähnt die im Kommentar. Und ich kann auch jetzt darüber reden. Also im Kommentar sagt Christopher Folgendes. Sagt er mich auf der allerletzten Seite vom Kommentar, dass dieser Gnom zuerst Feanor hieß. Das heißt, es ist vielleicht eine Art gewesen, um Feanor nochmal irgendwie prominenter in den Plot einzublinden und ihn gleichzeitig auch zu töten, dass er gar nicht mitkommt nach Mittelerde zurück. Irgendwie spannend wäre. Aber Christopher schreibt dann eben, dass Feanor eben in späteren Entwürfen auf jeden Fall in Mittelerde stirbt. Das heißt, die Geschichte wurde verworfen. Aber ja, also dieser Gnom könnte quasi ein Überrest von Tolkiens Versuch gewesen sein, Feanor etwas mehr Handlung zu geben. Aber ja, der Gnom ist leider nicht erfolgreich darin, Melko und Ungwe von ihrem Plan abzuhalten. Melko stößt dann nochmal die Klinge in Silpions Stamm und damit ist dann quasi alles verloren. Melko und Ungwe, die jetzt Virilome genannt wird, denn sie hat noch nicht genug Namen, machen sich jetzt auf zu fliehen. Es kommen aber noch mehr Elben vorbei, die irgendwie Daurin gefolgt sind aus irgendeinem Grund. Und die gehen jetzt zurück nach Kor, nach Valmar und berichten dann natürlich von dem, was passiert ist. Und die Valar reiten jetzt los, Melko hinterher. Und es steht da so schön, nun bestätigen sich die Befürchtungen der Noldoli. Sie erkennen, dass Melko wirklich der Urheber des Unheils ist. Und sie haben nur noch den einen Wunsch, ihn und seine Mithäter zu ergreifen, bevor sie hinter den Bergen verschwinden können. Also alle stürmen jetzt hinter Melko hinterher. Aber Melko kann entkommen, denn also erstmal wird er getrennt von Ungwe, die sich so nach Süden wendet und dadurch entkommt. Und die anderen rennen nach Norden. Und das ist logischerweise etwas verwirrend. Tolkas rennt ihn nach, aber der Abstand ist zu groß. Und ja, das ist das Ende der Bäume.
Jetzt hatte ich da noch eine Frage. Hatte er im Silmarillion Ungoliant nicht auch die Silmaril versprochen? Hier ist es ja.
Moment, ich muss kurz nachdenken.
Du weißt, ich kann heute ausnahmsweise sehen, wie Maria nachdenkt. Weil das war ja hier explizit ausgeschlossen. Sie hielt zwar ihr Auge drauf, die Silmaril waren halt explizit ausgenommen.
Moment, ich denke immer noch.
Kein Problem. Schade, dass der KI, das April-Scherz von TheOneRing.net bezüglich der Tolkien-KI nur ein April-Scherz war.
Tja.
Also man jetzt die ganzen Texte.
Fand ich auch ganz gut so.
Ja, aber gerade für solche Sachen, wie gesagt, wenn man solche Sachen jetzt raussucht, man kann es ja in der PDF suchen. Oder in einem E-Book, aber halt immer nur nach Einzelbegriffen und halt nicht irgendwie intelligente Fragen dazu stellen.
Ja, man muss sich sehr gut auskennen, wonach man sucht, um die Sachen zu finden. Ich habe es auch gefunden. Also er verspricht ihr, dass er ihr geben wird, wonach immer es dich gelüstet.
Aha,
er sagt
ja
nicht genau, was er ihr geben
aber
wird.
Gut.
Und am Ende gibt er ihr ja alles raus und hat am Ende die Silmaril noch so hinterm Rücken versteckt.
Ja.
Genau. Aber also ich glaube, er verspricht die Silmaril nie explizit.
Ja, aber doch, also er verspricht sie schon mit allem, was sie will, aber hier ist halt eben, die Silmarillia ausgenommen.
Ja, was mir gerade aufgefallen ist, ich habe es gerade übersehen, ich hatte leider nicht so viel Gelegenheit, das vorzubereiten, aber bisher wird immer darum gesprochen, wie Silpion stirbt, aber was ist denn mit dem anderen Baum? Warte mal.
Da spinnt sie doch, dass, also sie saugt den einen auf und das haben sie ja eh nicht festgestellt, weil der im Prinzip gerade aus war. Und dann webt sie doch etwas, wo, war das ein Mann, der versucht mit einer Brise den Nebel wieder zurück aufs Meer zu jagen, aber sie hüllt das doch in ihrem Dunkel und Schwarz ein.
Aber das ist ja davor, als die gerade dahin laufen.
Nee, auch danach. Wenn der erste durch ist, dann wird sie halt übermütig, weil das, glaube ich, hatte ich.
Ich meine, also das mit der Brise ist auf jeden Fall vorher.
Okay.
Wenn ich mich nicht ganz irre gerade. Ah doch, genau. Also nachdem die Brise nichts gebracht hat, gehen sie zu Laurelin und saugen den aus und dann stößt am Ende Melko noch die Waffe in Silpion. Sie sagt erst Laurelin aus und dann saugt sie noch Silpion aus, übermütig. Okay, ich habe einfach Laurelin überlegen, obwohl wir, glaube ich, die Zitat sogar vorgelegt. Okay, bitte habt Mitleid mit mir. Ich habe relativ viel Schmerzmittel-Infos. Okay, gut, das ist das Ende des Kapitels. Hast du noch irgendwas zu sagen, Tobias?
Nein, ich bin durch.
Ich bin auch sehr durch. Warte mal, stell ich mal meine Gedankenübertragung ein.
Nein!
Dann können wir jetzt kommen zum Vergleich mit dem Silmarillion. Wir haben diesmal 3 Hausaufgaben bekommen und ich habe sie sortiert nach Länge. Und die erste kommt von Mr. Snurp, den wir ja vorhin schon gehört haben, mit der ersten Teil seiner E-Mail quasi. Und Tobias, möchtest du vorlesen, was er weiter geschrieben hat?
Zum Thema Unterschied schrieb er, Aule erschafft die Schrift mit Hilfe der Gnome, im Silmarillion ist es Rumiel. Und die Gemeinsamkeit, Ungoliant und Melkor sind beide an der Verdunklung Valinors beteiligt und auch hier bekommt Ungoliant Gemmen als Bezahlung, auch wenn sie im Silmarillion eher eine extrem knusprige Mahlzeit sind.
Ja, stimmt. Ein kleiner Snack zwischendurch. Ja, also ich finde, Ungoliant ist auf jeden Fall im Buch der verschollenen Geschichte nochmal deutlich größer oder irgendwie machtvoller vielleicht, oder sie wird deutlich extremer dargestellt, vielleicht noch mal ein Ticken als im Silmarillion. Ja, dass sie irgendwie das ganze Licht aufsaugt, was von den Bäumen rauskommt. Das ist irgendwie sehr spannend auch, sich das vorzustellen. Und ja, die Schrift. Also Aule ist bei der Schrifterfindung nicht beteiligt im Silmarillion. Das zweite Feedback kommt von, oder nicht Feedback, die zweite Hausaufgabe kommt von Martin. Hallo liebe Maria und lieber Tobias. Ich hoffe, euch beiden geht es gut und ihr habt die warmen Tage genossen. Ja, ich eher nicht so, aber naja. Weniger ganz genießen waren dahingegen die Ereignisse, die uns in diesen zu besprechenden Kapiteln Valinor erwarteten. In beiden Werken geht es leider den 2 Bäumen an den Kragen durch Melkor und die Riesenspinne Ungoliant. Auch Melkors Lügen führen zu Zwist zwischen den Nolder und den Valar. Ein Unterschied ist der Grund für das Fest, welches in Valinor gefeiert wird, zu der Zeit des Angriffs von Melkor und Ungoliant. Im Silmarillion ist es eine Art Erntedankfest. Im Buch der verschollenen Geschichte ist es hingegen ein Fest zu Ehren der Ankunft der Elder. Diesmal eine kurze Einrechnung-Hausaufgabe. Ich hoffe, das ist okay. Selbstverständlich ist das okay. Insgesamt aber wieder einmal ein ausführliches Kapitel im Buch der verschollenen Geschichte mit sehr viel Liebe zum Detail, wie wir es von Tolkien ja bereits kennen. Die einmal mehr sehr genaue Beschreibungen von Orten und Abläufen, zum Beispiel das Fest, machen auch dieses Kapitel meiner Meinung nach sehr anschaulich, wirklich gut zu lesen und durchaus spannend. So, freue mich dann auf eine schöne neue Podcast-Folge und verbleibe mit lieben Grüßen, Martin. Es gibt noch ein PS an Tobias. Als Hörer eures Podcasts Tolkiens Briefe kam mir die Frage auf, mag sein, dass ich etwas vergessen habe, dass all diese Geschichten aus dem Buch der verschollenen Geschichte kaum in den Briefen Erwähnung fanden. Oder wurden möglicherweise Briefe nicht abgedruckt, in denen Tolkien diese relevanten Geschichten mit Kollegen, Freunden teilt. Liebe Grüße auch an Annika.
Ja, es gibt nur ein Bruchteil der Briefe sind veröffentlicht worden, die Tolkien geschrieben hat. Und der Fokus lag halt ganz speziell bei den Briefen zu der Zeit auf die Veröffentlichung des Hobbits nach der Herr der Ringe. Aber das war halt eine Lektoratsentscheidung von, ich weiß gar nicht, wie wäre es damals, Carpenter und Christopher Tolkien war das, glaube ich, die halt die Briefe ausgewählt haben. Und auch in den erweiterten Brief, die ja letzte oder vorletztes Jahr rausgekommen sind, sind kaum diese Themen behandelt worden, weil es einfach nicht für die Zielgruppe relevant war, die beiden sich ausgesucht haben.
Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt Briefe so viel aus der Zeit gibt, die man hätte nehmen können, weil sie überliefert sind. Also ich glaube, es gibt ja diesen einen von 1915, so den ersten, wo er noch in der Uni ist. Und dann gibt es so einen Zeitsprung und dann sind wir schon 20 Jahre später oder so. Also kann sein, dass er einfach alle Briefe aus der Zeit weggeschmissen hat und viele von den Briefen, die Tolkien geschrieben hat, fragt man sich auch, woher haben wir die? Einerseits haben natürlich Leute die verkauft oder an Museen gegeben oder ins Internet gestellt oder sowas, aber ganz viele, von ganz vielen Briefen, die Tolkien geschrieben hat, hat er auch so Durchschläge gemacht auf der Schreibmaschine und darum gibt's eben die Kopien in seinem eigenen Nachlass oder Entwürfe von Briefen und sowas und das gibt's aus der Zeit eben einfach nicht in dem Maße, soweit ich weiß.
Ja.
Was sehr schade ist, denn ich hätte gerne ein bisschen Jugendbriefe von Tolkien gelesen.
Ja, das geht uns ähnlich. Gut, Katrin also schrieb da noch zu den Hausaufgaben. Okay, jetzt zu den Hausaufgaben beziehungsweise zum neuen Kapitel. Ich muss sagen, dass es mir ziemlich gut gefallen hat, eine Version zu lesen, wo die Charaktere so ganz anders gezeichnet werden. Melkos Einfluss fand ich, was die Gier betrifft, hier sehr eindrücklich. Auch im Silmarillion will Fëanor die Silmaril unbedingt behalten, weil er weiß, er kann so etwas nie wieder erschaffen. Aber ich war mir nie sicher, ob er das aus Gier um die Steine selbst tut oder aus Trotz, weil er sich gegen die Valar auflehnen will, die ihn verbannt haben, etc. Im Silmarillion dachte ich eher an Zweiteres, aber mit dem Hintergrund aus dem Buch der verschollenen Geschichten und seinem allgemein sehr einnehmenden, besitzergreifenden, lebensaussaugenden Wesen ist es vielleicht doch eher die Gier nach Schätzen und Dingen, die er geschaffen hat. Im Buch der verschollenen Geschichten fand ich Fëanors Handeln viel nachvollziehbarer als im Silmarillion. Dort wird er von Anfang an als sehr schwieriger Charakter beschrieben, der sogar seine Mutter in den Tod treibt. Da hatte ich von Anfang an ein sehr negatives Bild von ihm, was dann auch, zum Beispiel, durch seinen Streit mit seinen Halbbrüdern nicht besser wurde. Im Buch der verschollenen Geschichten wird seine große Trauer um seinen Vater, Großvater beschrieben und sein Scheitern beim neuen Versuch Silmaril herzustellen. Dadurch konnte ich seine Handlung irgendwie besser nachvollziehen. Ich hatte sogar Mitleid mit ihm. Etwas, was ich im Silmarillion nie hatte. Ich denke auch, die durch den veränderten zeitlichen Ablauf wegfallenden Entscheidungen, die Silmaril zu erhalten und die Bäume nicht zu retten, hat Fëanor charakterlich gut getan. Auch Manwë wird sehr verändert dargestellt. Er verhält sich wie ein belehrender Vater, der Strafen durchsetzt, aber sich eigentlich nicht des wahren Problems annimmt, wodurch meiner Meinung nach auch die Kluft zu den Elben entsteht. Etwas, was Melkor definitiv in die Karten gespielt hat. Ich habe dieses Mal auch den Tempuswechsel wesentlich besser verarbeitet, auch wenn ich sie immer noch komisch finde. Wenn mir jemand so eine Geschichte erzählen würde, würde ich wahrscheinlich nach dem zweiten gedanklichen aussteigen. Eventuell würde das unter dem Einfluss von Lippe ebenfalls besser. Okay, damit es nicht noch länger wird, wieder Stichpunkte zu Unterschieden und Gemeinsamkeit. Unterschiede zum Silmarillion. Melkor stachelt alle Elben auf, nicht speziell Fëanor, sie seien Sklaven etc. Elben werden als Gnome bezeichnet, wobei wir das in anderen Kapiteln schon hatten. Melkor verführt dunkle Geister zusätzlich zu Ungoliant und ködert sie mit Land, nicht mit Licht. Ungoliant und Melkor sind Freunde. Der Betrug des Betrügers findet nicht statt. Der zeitliche Ablauf des Silmaril werde vor der Zerstörung der Bäume geklaut, nicht umgekehrt. Die Bäume werden ebenfalls zu anderer Tageszeit getötet. Charakter von Fëanor siehe oben. Und zur Gemeinsamkeit schreibt sie: Elben erfinden Schriften, wenn auch mit Aules Hilfe, um ihre Geschichten aufzuschreiben. Ungoliant existiert, wenn auch unter anderem Namen, dafür mit Mega-Beschreibung. Außerdem hat sie viele Namen, etwas, was Tolkien sich allgemein erhalten hat, wenn auch nicht bei ihr im Speziellen. Ein enger Verwandter von Fëanor stirbt bei Melkors Angriff. Die Geschichte ist vorbestimmt, der freie Wille der Elben scheint nicht wirklich zu existieren. Die Tötung des Herolds hat mich etwas an den Tod von Eol in Gondolin erinnert. Noldor leben gerne in glitzernden Höhlen, vergleiche nach Gothrond, und ein Fluss, der durch eine Gebirgskette geht, erinnert an die Falls and Gates of Thirion.
Sehr ausführlich.
Ja.
Sehr, sehr detaillierte Unterschiede. Ich wollte noch zu irgendwas was sagen. Ah ja, genau, dieser zeitliche Ablauf, also dass im Silmarillion nutzen Ungoliant und Melkor ja die Dunkelheit, um überhaupt die Silmaril zu stören, zu stehlen. Und hier machen sie das eben andersrum. Da ihr das fest genug Ablenkung geboten hat, quasi für alle. Ja, ob ich noch irgendwas sagen? Glaube nicht. Christopher hat auch wieder im Kommentar einige Dinge hervorgehoben, die unterschiedlich sind. Also wieder ein sehr lesbarer Kommentar, was irgendwie sehr interessant ist. Und wir haben auch schon vieles davon gesagt. Zum Beispiel hebt Christopher noch hervor, dass die Silmaril eigentlich relativ wenig Bedeutung haben. Also im Silmarillion sind sie ja, wie der Name schon sagt, eigentlich das, der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und hier sind sie halt einfach nur die schönsten der Gemmen. Aber sie haben jetzt nicht wie Silmarillion diese Eigenschaft, dass sie eben dieses Licht der Bäume drin haben und die Bäume quasi wiederbeleben könnten oder zumindest das Licht wiederbeleben könnten. Das gibt es ja nicht. Und worauf Christopher auch noch hinweist, ist, dass Melko nicht die Elben nicht damit aufstachelt, dass er auf die Menschen hinweist, sondern das macht Manwë später. Also Silmarillion Manwë ist in der Hinsicht ein bisschen intelligenter. Genau. Aber ja, also es gibt schon relativ viele Unterschiede im Detail zwischen den beiden Versionen, obwohl die grundsätzlich es natürlich sehr ähnlich ist. Vielleicht sogar, also ich würde sagen, die Unterschiede sind vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als bei den vorherigen Kapiteln. Jetzt im Sinne von, es passieren ähnliche Sachen, aber die Art, wie sie passieren, ist ganz anders. Glaube ich, auch so ein bisschen zeigt, dass das eben eins der wichtigsten oder eins der zentralen Kapitel des Silmarillions ist, wo Tolkien sich dann eben im Nachhinein noch sehr viele Gedanken drüber gemacht hat und da sehr viel dran umgearbeitet hat. Genau. Du noch irgendwas, Tobias, was du loswerden willst?
Nee, da bin ich ausnahmsweise heute mal durch.
Weißt du, wer auch durch ist?
Du.
Wir. Denn wir haben eine kleine Änderung zu den anderen Folgen. Normalerweise würde jetzt ja der Hintergrundteil kommen,
stimmt,
wo wir über die Einflüsse auf Tolkien reden. Und es wurde sich ja in der letzten Folge, kam das Feedback, dass die Folgen immer so lang sind und es doch irgendwie schön wäre, wenn man Experten da hat, das irgendwie ausgegliedert in Sonderfolgen. Und das werden wir diesmal machen. Das heißt, die Folge wird jetzt gleich enden und ihr bekommt dann hoffentlich in nicht so langer Zeit die Sonderfolge zur Folge mit einem spannenden Gespräch zum Hintergrund der Geschichte. Sollen wir schon mal spoilern, Tobias,
worum es gehen wird? Fragen. Also wir können den Experten oder die Expertin ja erstmal auslassen, aber das Thema können wir ja vielleicht schon mal ansprechen, weil dann könnten die Leute, wenn sie schnell sind, die vielleicht auch, wenn sie Fragen zu dem Thema haben, sie uns einfach per Feedback Fragen schicken und dann können wir überlegen, ob wir sie mit reinnehmen.
Genau, dann, wenn ihr das machen wollt, dann schickt aber bitte an dem Tag, an dem ihr die Folge hört, direkt Feedback, es sei denn, ihr hört die Folge irgendwie in 3 Jahren. Dann
ist und die Folge schon raus ist.
Sinnlos. Genau, also wenn ihr irgendwie seht, die Sonderfolge ist noch nicht draußen, dann schickt gerne noch irgendwie Fragen. Es wird nämlich es wird um Melko gehen. Wir werden eine ganze Folge nur Melko und seinem Gefolgsmann Sauron widmen und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit die beiden beeinflusst sind von der Figur des Teufels beziehungsweise Satan und ist das überhaupt die gleiche Figur oder was auch immer.
Und wenn ja, wie können wir ihn austreiben, damit er unseren Podcast nicht weiter sabotieren kann?
Das ist in der Tat auch eine Frage, die wir unserem Experten stellen müssen. Ich bin sicher, der ist auch Experte für Teufelsaustreibungen.
Also, wird mich bei der Person nicht wundern.
Okay, wir werden es mal versuchen. Genau, also wir hoffen, dass durch die Sonderfolge Melko ein bisschen besänftigt wird, weil er merkt, dass wir ihn auch doch irgendwie lieb haben und ihm viel Aufmerksamkeit widmen.
Ja.
Und er doch auch nur missverstanden ist. Im Gegensatz zu Manwë, der vollkommen zu Recht. Okay. Aber ja, darauf könnte er schon mal freuen.
Dann, wie gesagt, das ist schon die erste Teilhausaufgabe. Für die nächste Hausaufgabe müssen wir mal überlegen, wann wir die nächste Aufnahme machen.
Wir gehen jetzt langsam in Richtung Tolkien-Tage. Das wird voll im Kalender.
Ja. Wie sieht's am 7. Mai bei dir aus?
Nee, es geht überhaupt nicht. Ich habe
die Woche drauf?
Ich habe keine freien Wochenenden bis dahin. Also in der Woche, also am 21. könnte ich.
Oh, das ist dann aber gut. Kommt ja auch eine Sonderfolge dazwischen.
Ja.
Dann packen wir es einfach
21.
auf. Ja, dann packen wir es auf den 21. Wo habe ich den jetzt hingeschoben? Da.
Den 21.
Nee, eben nicht, weil das ging nicht. Ich habe ihn auf den 14. geschoben, konnte dann scrollen und konnte dann noch ein Stückchen weiter runter. Also der 21. Mai nehmen wir auf. Das heißt, ihr habt Zeit bis zum 18. spätestens. Wie gesagt, gerne früher. Erleichtert vor allem Maria die Arbeit.
Diesmal auch gut geklappt. Ich glaube, alle drei Hausaufgaben kamen deutlich vor dem Sonntag an.
Ja.
Und mir ist auch aufgefallen, wir sind jetzt quasi auf der Halbzeit. Wir sind jetzt in der Mitte des Buches. Wir haben noch 4 Kapitel vor uns. Das heißt, ich müsste auch mal langsam eine Zwischenstandsauswertung machen, wer denn die meisten Hausaufgaben eingeschickt hat. Ich habe also eine Ahnung, wer es sein könnte, aber mal gucken, ob ich das hinkriege bis nächstes Mal. Das ist ja schon mal verkünde.
Dann lass mich, bevor wir zum Tee kommen, noch mal eben ganz kurz, bevor uns jetzt Physiker ellenlange Mails schreiben, noch ein paar Sachen eben gerade rücken. Dann wissen wir, okay. ob sie zu Ende gehört haben. Also, das erste schwarze Loch wurde theoretisch bereits im 18. Jahrhundert beschrieben, nämlich 1783. Okay. Vom britischen Gelehrten John Michael. Er formulierte damals als erstes die Idee eines sogenannten dunklen Sterns, dessen Fluchtgeschwindigkeit größer als die des Lichts sei. Also ein sogenannter Vorläufer des Begriffs des schwarzen Lochs. Einstein hat dann 1916 mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie die Grundlage dafür gelegt. Konkret geht es in der Relativitätstheorie, das Ersetzen der klassischen Gravitation von Newton. Und in der ganz konkret geht es darum, dass in einer Nähe eines sehr massereichen Objektes der Zeit, der Raum so gekrümmt wird, dass selbst Licht nicht mehr entkommen kann, einem sogenannten Ereignishorizont. Und die Lösung von Einsteins Gleichung durch Karl Schwarzschild beschreibt genau ein solches Objekt, ein Punkt mit unendlich hoher Dichte, Singularität und einem Ereignishorizont drumherum, das klassische schwarze Loch. Der Begriff Black Hole, also schwarzes Loch, wurde dann allerdings erst 1967 von Wheeler definiert, als das Konzept eines real existierenden Objekts in der Astrophysik etabliert wurde. Und das erste Bild eines schwarzen Loches ist tatsächlich erst 2019 veröffentlicht worden vom Event Horizon Telescope, das ein schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie M87 veröffentlicht hat.
Ja. Ihr könnt euch die Folie angucken und schauen, ob es aussieht wie eine Spinne, zufälligerweise.
Ja. Sieht's nicht.
Dann wissen wir, wer Tolkien hat.
Es sieht eher aus wie so ein...
Freut doch nicht immer, Tobias. Oh, ein Ring.
Ja. Ich wollte sagen, es gibt viel besser. Also wie gesagt, das Bild habt ihr mit Sicherheit gesehen, weil das ging komplett durch die Presse steil 2019.
Ich sehe gerade.
Und das kennt ihr also. Und von daher ist das jetzt auch nicht allzu sehr gespoilert. Gut, nach diesem kleinen Physik-Exkurs kann ich nur sagen, mein Wasser war wie immer still und geschmackslos, weil ich habe keine Zitrone gehabt.
Aber Wasser schmeckt da auch noch was. Es gibt da verschiedene Wassersorten. Schmeckte es irgendwie kalkig? Schmeckte es kalziumreich? Schmeckte es magnesiumreich?
Keine Ahnung, es ist Wasser. Es ist Adelholzer Classic. Es hat 13,2 Milligramm Natron, 1 Milligramm Kalium, 32,9 Milligramm, alle, um Gottes Willen, Magnesium und Kalium 67,6 Milligramm. Fluorid 0,16 Milligramm, Chlorid 17 Milligramm, Nitrat weniger als 0,3 Milligramm, Sulfat 29 Milligramm und Hydrogencarbonat 336 Milligramm. So schmeckt das auch.
Ich habe jetzt einen Geschmack vor der Zunge.
Ja.
Ja, ich glaube, ich hab dieses Wasser auch schon mal bei euch getrunken.
Wie war denn dein Wurzeltee? Erdig?
Er war sehr wurzelig. Also er schmeckte hauptsächlich nach, Süßholz übertüncht, halt immer alles, wo es drin ist, aber auch nach Ingwer. Also es schmeckte einfach, wie es nach den Inhaltsstoffen man sich vorstellt. Ich würde sagen, 2 von 3 Silmaril. Der Geschmack hätte etwas stärker noch sein können, finde ich.
Ja, dann. Hättest du vielleicht länger ziehen lassen müssen.
Ich hab den schon 10 Minuten ziehen lassen. Ich kann nicht immer nur schuld sein.
Das stimmt. Vielleicht ist er auch zu alt.
Ja, aber die Tees sind eigentlich alle aus dieser Sammlung. Hier sind alle nicht so.
Ist halt billig, wahrscheinlich.
Ja, der gute DM Adventskalender. Wenn wir schon bei der Werbung sind. Aber ich habe diesen Winter einen anderen Tee-Adventskalender gekauft. Also ein Tipp, wenn ihr billig an verschiedene Teesorten kommen wollt, weil ihr so wie ich seid und gerne jeden Tag einen anderen Tee trinkt, dann einfach bis Januar warten und dann die nicht verkauften Tee-Adventskalender für 5 Euro kaufen. Weil man kriegt man mal 24 verschiedene Teebeutel für 5 Euro. Da habe ich auch einen anderen bekommen, den ich, glaube ich, besser als die Maria-Tee-Kollektion benommen hätte, denn der hat so ganz absurde Teesorten drin, die irgendwie mit ganz, ganz, ganz weirden Inhaltsstoffen. Aber naja, das Schicksal ist anders gewollt.
Ja. Alles klar, Maria, dann lass uns für heute mal den Deckel drauf machen.
Ja.
Ich sag vielen lieben Dank, dass du dich trotz deiner Situation so hervorragend vorbereitet hast. Ich glaube, man hört das auch überhaupt nicht raus, dass es dieses Mal etwas anders lief. Und
ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich nicht irgendwie schwer verletzt bin, sondern ich habe einfach nur mehrere Prellungen und konnte darum keinen Computer benutzen die letzte Woche.
Aber trotzdem. Sag ich vielen, vielen lieben Dank. Wir hören uns in der Zwischenzeit vor der nächsten Folge auf jeden Fall zur Sonderfolge. Schickt uns gerne eure Fragen für das Interview. Und wenn ihr schon beim Tippen dabei seid, dann hinterlasst doch mal irgendwo beim Podcatcher eurer Wahl einen kleinen Kommentar. 5 Sterne, egal bei Spotify, Apple, podcaster.de oder wo auch immer. Würde uns freuen. Und ja, wenn es da draußen noch Leute gibt, von denen ihr wisst, dass sie mit dem Silmarillion oder mit dem Buch der verschollenen Geschichten, so wie ich einst, große Schwierigkeiten habt, dann empfehlt uns gerne weiter. Und ich verabschiede mich für heute und vielen lieben Dank, Maria, für die Vorbereitung.
Ich danke ebenso und ich sage, lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.